Herr Vater, ich danke dir, dass ich jetzt hier sein darf und ich danke dir, dass du mich hierher begleitet hast und dass du eine ganze Menge mir aufs Herz gegeben hast. Ich bitte dich, dass ich deine Botschaft hier weitergebe und nicht meine Gedanken, und ich lege dir diese Zeit jetzt hin und bitte dich darum, dass du es bist, der hier spricht. Amen. Gott ehren mit meinem Leben, Zeit und Geld. Sarah hat mir dieses Thema Anfang Mai gegeben. Ich war so überhaupt nicht begeistert. Zeit und Geld. 10. und Sabbat. Gesetzlicher geht's kaum. Und ich hatte ein echtes Problem damals. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir hierher gezogen sind, haben wir angefangen zu bauen, und das waren immer richtig coole Zeiten, wo man so ein paar Stunden hier wirklich gekämpft hat und dreckig geworden ist und danach irgendwie noch bei einem Bierchen saß. Und der Lev ging mir aufs Schwein. Immer wieder meinte er so trocken: Du weißt, dass wir noch was vorhaben, mach dich verbindlich. Denk mal drüber nach, was ist denn mit deinem 10. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder. Und ganz ehrlich, mir ging es zu der Zeit nicht unbedingt gut. Ich hatte gerade eine Trennung hinter mir, eine Scheidung steht noch aus. Ich stehe finanziell oder stand damals noch richtig schlecht da. Es war kaum ein Monat, in dem es am Ende nicht die Schulden mehr geworden sind, und keine Ahnung. Und da gebe ich jetzt noch was. Ich bin über einen Vers gestolpert aus Malachi 3, Vers 8 und Vers 9. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich und sagt: Wieso betrügen wir dich? Mit den 10. eurer Erträge und mit den Abgaben an die Priester. Ihr seid mit dem Fluch belegt, denn die ganze Nation betrügt mich. Den Fluch habe ich gespürt. Den Fluch kenne ich. Wenn es vorne und hinten nicht reicht, wenn man nicht weiß, wie das finanziell weitergehen soll, das kenne ich gut. Und Gott sagt: Ihr beklaut mich. Du beklaust mich. Du, der du irgendwie schon mal bei der Schuldnerberatung warst und weißt ungefähr, was es heißt, demnächst in die Privatinsolvenz zu gehen, du beklaust mich. Ich dachte so: Ja, danke Gott. Super. Manchmal verstehe ich dich nicht. Und dann lesen wir das mal ganz aufmerksam, und da bin ich immer gerne ein Mann der genauen Worte. Den 10. eurer Erträge. Hier steht nicht den 10. von deinem Lohn, da steht den 10. der Erträge. Das ist streng genommen eine Art Umsatzbesteuerung. Das ist weit mehr als der 10. meines Einkommens, was so monatlich mein Arbeitgeber, mit dem mein Arbeitgeber meint, meine Arbeit verhöhnen zu wollen. Es ist weit mehr. Und noch die Abgabe an die Priester. Gott ist ganz schön gierig. Bis dahin hatte ich ein recht einfaches Prinzip, was mein Geld angeht. Ich war immer mal irgendwo in einem Gottesdienst, da ging ein Klingelbeutel rum. Und in diesem Klingelbeutel, weil Gott mir das Wichtigste im Leben ist, landete das Größte, was ich im Geldbeutel hatte. So. Das habe ich eine Zeit lang relativ gut durchgezogen. Und in der Zeit, wo es knapp wurde, habe ich dann schon drüber nachgedacht: Moment, Samstag ist Gottesdienst, du solltest vielleicht nicht unbedingt mehr noch einen Fuffi einstecken haben. Und Gott hat recht, ich habe ihn beklaut. Keine Frage. Und ich dachte so: Okay, was soll's. Du machst dich jetzt verbindlich. Es geht nicht um den 10%, es geht nicht um irgendeinen Satz von irgendwas, was du errechnen kannst und sagen musst, das ist es. Es geht darum, verbindlich zu sein. Also habe ich einen Betrag, der mir unwahrscheinlich wehtat, aber den ich gerade so irgendwie nur noch vorstellen konnte, als Dauerauftrag einfach mal bei meinem Konto eingerichtet. Eine Woche später war der Tarifabschluss bekannt, und bin im öffentlichen Dienst, da gibt's so Lohngruppierungen und Stufen und wie so sich das Geld entwickelt. Und erstmalig seit Jahren passiert das nicht linear, sondern gibt's welche, die geht's besser und die geht's schlechter. Und jetzt könnt ihr mal raten, wen es am besten getroffen hat. Okay. Freunde kamen auf mich zu und haben gesagt: Hier, pass auf. Wir kennen deine Lage und wir sehen das Problem und wir hätten eine Idee. Das ist einmal passiert, das ist zweimal passiert, das ist dreimal passiert. Ich habe innerhalb, also bevor das zweite Mal dieses Geld abgebucht war, hatte ich mehr Lösung für meine Probleme als Probleme noch. So ist Gott. Und diese Malachi-Stelle endet dort nicht. Gott sagt dort, bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Mach dich verbindlich, gib das Geld, mach dir einen Betrag, sag, das ist das, wo ich mich verbindlich mache fürs Reich Gottes. Damit Nahrung in meinem Tempel ist. Gott will sein Reich damit bauen. Und Gott sagt noch mehr. Gott sagt, stellt mich damit auf die Probe, ob ich nicht dann die Schleusen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütten werde. Jetzt will ich noch nicht so weit gehen, dass ich finanziell mit Segen überschüttet bin. Ich habe noch keinen Porsche. Ich springe noch nicht jeden Morgen in meinen eigenen Pool. Aber ich merke, wie Gott es segnet. Gott lässt sich nichts schenken. Du darfst gerne bei Gott investieren, aber Gott wird sich von dir nichts schenken lassen. Ich baue konsequent meine Schulden ab. Ich hatte den letzten kaputten Geschirrspüler, ein kaputtes Handy, die habe ich halt einfach mal so aus 0815 aus der Tasche ersetzt, ohne dass es mir wehgetan hat. Gott ist gut. Stell ihn auf die Probe. Investiere in das Reich Gottes. Mit deinem Geld, mit deiner Zeit und ich will noch eins draufsetzen, mit deinen Talenten. Gott will nicht die 10%. Gott will nicht irgendeinen festen Betrag. Ich glaube, dass Gott uns total freudig ansieht, weil er jeden individuell geschaffen hat. Und jeden von euch hat er eine individuelle Position gesetzt mit einem ganz anderen Geld, mit einem ganz anderen Zeitmanagement, mit einer ganz anderen Möglichkeit, einem ganz anderen Talent. Und genauso individuell wie das ist, und Gott liebt diese Kreativität, glaube ich auch, geht er auch damit um. Das heißt, wenn du eine lebendige Beziehung zu deinem Gott hast, dann mach das mit ihm aus, was du geben willst. Es geht nicht um 10%. Es wäre ganz traurig, wenn du ganz konsequent von deinem Bruttoeinkommen 10% gibst und den Rest reicht für 2 Puffbesuche und 20 Kisten Bier im Monat. Super. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du Gott ehrst und zwar mit deinem ersten und deinem letzten Cent. Und davon gehört ein Teil Gott wieder und aber auch der Rest hat ihn zu ehren. Ich will jetzt nicht anfangen über Bio und Fairtrade und was weiß ich alles zu reden. Ganz interessante Sache, kann man sich so mit beschäftigen, bis es zur Religion wird. Sei aber verantwortungsvoll mit dem, was du mit deinem Geld machst, auch wie du es für dich ausgibst. Sei damit verantwortungsvoll. Was auch immer das für dich heißt, auch hier, rede mit Gott. Ich habe eine Weile Theologie studiert und bin da mit messianischen Juden zusammengekommen. Und die hatten so eine ganz tolle Mentalität. Die haben immer gesagt, wir haben 613 Gesetze und wir als Volk halten die. Er da 234, ich 178 und insgesamt halten wir die. Und ich fand das anfangs etwas lächerlich, aber die haben nicht Unrecht. Tu, was Gott dir aufs Herz legt. Und versuch nicht irgendjemanden nachzuäffen oder irgendwas zu tun, wo es weiter left nervt. Danke übrigens, fand ich. Für mich war es genau richtig. Und wenn dir Gott 10% aufs Herz legt, ja, dann zahl dir 10%. Wenn es was anderes ist, ist es was anderes. 2. Korinther 9. Denkt daran, wer sparsam sät, wird sparsam ernten, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur rechtzeitig genug für euch selbst habt, sondern auch reichlich Gutes tun könnt. Den fröhlichen Geber, ja, den liebt Gott. Also finde irgendwo so deinen Weg, da mit Gott fröhlich sein zu dürfen. Und Gott möchte uns dann mit Segen überschütten. Und ich glaube, dass wir viel zu oft so ja, wie das vorhin schon angeklungen ist, diese kleinen Gebete sprechen und diese kleinen Vorsichten und diese Vorsicht vor uns hertragen und diese Kleinigkeiten immer so predigen und leben. Und Gott möchte uns mit Segen überschütten. Das ist nicht ein bisschen, das ist mehr, als wir in uns aufnehmen können. Das wird übersprudeln. Aus Hebräer 6, Vers 13. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Als Gott ihm die Zusage machte, schwor er bei sich selbst, weil es keinen Größeren gibt, bei dem ich schwören könnte, hätte schwören können. Ich versichere dir, wenn ich dich mit Segen überschütten und dir, ich werde dich mit Segen überschütten und dir zahllose Nachkommenschaft geben. Und so wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott versprochen hatte. Sei da also auch nicht ungeduldig. Gott wird sich nichts schenken lassen. Das heißt nicht, dass wenn du heute investierst, du morgen ernten kannst. Aber du wirst ernten. Sei nicht ungeduldig und investiere. Und das nicht nur materiell. Geld mag noch einfach sein, Zeit ist schon schwieriger. Zeit mit Gott investieren. Ich war Ende September eine Runde pilgern. Das ist so für mich eine hilfreiche Sache, weil es mich zwingt, von A nach B zu kommen und dort das ausgemachte Quartier auch zu erreichen. Ich muss mich bewegen, also kann ich nicht viel groß anderes machen. Und meine Gedanken sind spätestens so nach 20 Kilometern am Tag relativ frei. Da kann Gott mal wieder reden, da ist der ganze Mist da weggelaufen. Ich habe es ein bisschen übertrieben, was darauf hinauslief, dass ich noch wegen ein paar Waldarbeitern umkehren musste und den einen Tag viel zu viel gelaufen bin. Seitdem machen meine beugesehnten Füßen etwas Geräusche und ich habe abgebrochen. Und ich lag zu Hause und dachte so, ja Gott, ja super. Da will ich Zeit mit dir verbringen und alles, was du machst, ist mich kaputt. Und ich habe in meinem Schlafzimmer so eine kleine Bühne unter einem wunderschönen Bleiverglasungsfenster und lag dann so dort, weil ich nicht allzu weite Wege gehen wollte und habe gelesen und gelesen und gelesen dann noch die restliche Zeit, die ich Urlaub hatte. Und das Lesen hat mir besser getan. Ich habe mehr Ruhe in mir gefunden. Gott hat mehr zu mir geredet als die ganzen Kilometer, die ich gelaufen bin, obwohl er da auch schon viel gesagt hat. Gott wird seine Zeit mit dir gestalten, wenn du sie ihm dir gibst, wenn du sie ihm gibst. Investiere deine Zeit in Gott. Warum ist das so wichtig? Es geht nicht darum, dass das Reich Gottes deine Zeit und deine Arbeitskraft braucht. Es geht darum, dass du dich von Gott prägen lässt. Psalm 32, Vers 6. Darum, wer dich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Wenn dann die gewaltige Flut einbricht, ihm werden die Wasser nichts tun. Bei dir sind sicher geboren, beschützt vor jeder Gefahr, von Jubel und Rettung umschallt. Ich will dich belehren. Ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten, dich im Blick behalten. Und wir haben eine andere Übersetzung hier vorne dran stehen und ich finde das sehr, sehr schön. Hier kommt am Ende dieses Wort, ich will dich mit den Augen leiten. Ich habe zwei Kinder. Zwei quirlige Mädels, was ganz fetzig ist. Und mir geht es mittlerweile oft so. Ich sage zu denen, räumt das Zimmer auf und ich brauche nur noch reinzugehen und in die drei Ecken zu gucken, die noch dreckig aussehen. Und dann laufen die dahin, wo ich hingucke. Boah. Das setzt zwei Dinge voraus. Erstens, dass wir uns relativ gut kennen. Ich verbringe relativ viel Zeit mit denen. Und zweitens, dass man relativ nah zueinander steht. Weil, ich sag mal, auf einem halben Kilometer siehst du nicht mehr, wo jemand hinguckt. Und genau das ist das, wie Gott mit uns umgehen möchte. Er will uns so nah sein und uns so konsequent nah sein, dass es selbstverständlich ist, dass wir ihm in die Augen gucken können und sehen können, wo er seinen Blick drauf lenkt. Und er will uns seinen Blick geben. Und das beginnt mit einem Blick auf uns. Und da sind wir wieder bei diesen gebrochenen Herzen von vorhin. Oft sind wir so, dass wir auf uns schauen und was habe ich erlebt und alles so schlimm und alles. Oh. Und ich will das nicht kleinreden. Es ist manchmal hart. Aber Gottes Sicht auf dich ist eine andere. Gott sieht in dir all die wertvollen Dinge, die er in dich hineingelegt hat. Gott sieht in dir einen wunderbaren Menschen, einen schönen Menschen, einen guten Menschen, einen Menschen, der mit Absicht so gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen können, werden wir auf eine Art heil und werden auf eine Art in dieser Heilung vorangehen, dass wir etwas ausstrahlen und etwas mitbringen, was die Welt um uns verändert. Zeit mit Gott ist Zeit, in der ich mich selbst auch lieben lerne. Und Freddy hat über Vergebung gepredigt und ich fand das wunderbar, wie sie das so erzählt hat. Und mir ist das immer so hängen geblieben, dass es ja die Vergebung gegenüber dem anderen gibt und auch irgendwann dann die Vergebung gegenüber mir selbst. Auch da zu sagen, ja, ich habe mir auch nicht immer das Beste angetan. Und ich finde das so krass, dass es einfach so die Einheit bildet, Gott auch dadurch zu ehren, einfach, dass wir lernen, uns aus seinen Augen zu sehen. Und schon Jesus hat da in Johannes 17 ein wunderbares Gebet gesprochen über die Gemeinde, die noch zurückblieb, während er gegangen ist. Er sagte, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich die Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt und gemacht, und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Genau dafür braucht es immer wieder diese Zeit, Gott zu suchen, bei Gott zu sein, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben und sich dort auch ein bisschen einzubringen, damit Jesu Liebe uns erfüllt und wir dadurch an seiner Herrlichkeit teilhaben können. Und seine Liebe wird jeden Mangel ausfüllen. Ich glaube, dass wir viel zu oft sagen, wir haben keine Zeit, weil wir unsere Zeit damit verbringen, unseren Mangel mit äußerst schlechten und, was heißt schlechten, aber mit unzureichenden zu erfüllen. Das kann dein Fernseher sein. Ich habe eine Playstation, die funktioniert auch ganz gut in der Hinsicht. Das kann Sport sein. Das kann auch Karriere sein. Das kann die Vorstellung sein, möglichst viele Freunde zu haben, irgendwo ständig unterwegs zu sein. Das kann das Ziel sein, den richtigen Partner zu haben, einen, auf den dann alle gucken oder wo man sich selbst damit größer machen will, weil man denkt, das ist so das Maximale, was ich im Leben erreichen kann. Und am Ende steht Gott da und sagt, tja, Herrlichkeit und gefülltes Herz hättest du bei mir auch einfacher haben können. Es ist wichtig, wie wir unsere Zeit füllen. Und ich glaube, es ist eine Lüge, dass wir keine Zeit haben. In 1. Thessalonicher 5, 17 steht, betet ohne Unterlass. Jetzt bin ich so ein bisschen juristisch gebildet. Ich kenne, was es im deutschen Gesetz heißt, die Unterlassung. Und zwar geht es da immer um den schuldhaften Unterlass. Und ich finde das ein sehr schönes Bild, weil das bedeutet, es geht nicht darum, dass du immer betest, so nach dem Motto, wenn du irgendwo stehst und dich mit jemandem unterhältst, nebenbei noch betest, ich komme da immer relativ durcheinander. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es soll ja Leute geben, die multitaskingfähig sind. Respekt. Ich kann es nicht. Aber was ist mit der Zeit, die du sonst so hast? Wenn du früh in dein Auto steigst, um auf Arbeit zu fahren. Wenn du auf deinem Klo sitzt. Wenn du auf Arbeit zum Kopierer gehst oder zwischen Büro und Werkstatt unterwegs bist. Wenn du mal nachts wach liegst. Wenn du deine Küche putzt. Ist das nicht die Zeit, die du so und so hast, wo du mal mit Gott ins Gespräch kommen kannst? Und umgedreht auch ihm mal zuhörst. Es geht nicht immer nur darum, Gott zuzulabern, habe ich letzte Woche in einer sehr schönen Predigt gehört. Es geht darum, ihm auch zuzuhören, stille zu werden, mir Zeit zu nehmen, einfach so ruhig zu werden, dass ich alle meine Gedanken mal abschalte und Gott zu mir reden darf. Und zum Dritten, das will ich noch oben drauf setzen, lass nicht nur deine Zeit und dein Geld in Gottes Reich investieren, sondern lass dich auch deine Talente dort investieren. Gott hat uns nicht aus Spaß so gemacht und Gott hat nicht aus Spaß dem einen ein wunderbares musikalisches Talent gegeben und den anderen einen absoluten Faible für Zahlen, und so hat jeder seine Begabung. Und ich stehe heute hier, weil es diese Gemeinde gibt. Und ich weiß nicht, wo ich wäre ohne diese Gemeinde und ohne die Leute hier und ohne den Zuspruch. Und wir haben heute hier gesehen, dass 21 Leute, zwei waren nicht, also 22, dass 22 Leute zu dieser Gemeinde dazugekommen sind. Und die sind nicht dazugekommen, weil die sonst den ganzen Tag nichts zu tun haben. Die sind dazugekommen, weil hier Gottes Reich gebaut wird. Weil es hier Leute gibt, die sich in Gottes Reich investieren und die ihre Fähigkeiten hier für Gott eingesetzt haben. Weil sie Gott groß gemacht haben damit, dass sie leiten, dass sie predigen, dass sie lobpreisen, dass sie beten. Gott baut sein Reich. Und ich liebe, ob ihr das kennt, so Trockenmauern. Kennt ihr Trockenmauern? Diese typischen Feldmauern da, so. Wer das nicht kennt, muss mal Annaberg-Frohnau, kann ich das sehr empfehlen, kann da mal in Ruhe durchlaufen, ist an jeder Ecke eine. Das Schöne ist, wisst ihr, was eine Trockenmauer zusammenhält? Das ist jemand, der sich verdammt viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man völlig unterschiedliche Steine so zueinander setzt, dass es Stabilität gibt. Und das Interessante ist, dass diese Mauern weit mehr halten, als wenn man gleichförmige Steine einfach übereinander stapeln würde. Egal wie viel Verbund man dort einsetzt. Weil eben gerade dieses unterschiedlich geformt sein dafür sorgt, dass Stabilität entsteht. Und ich finde, das ist das Bild noch mit Jesus als Eckstein aus Jesaja ist das ja, glaube ich. Es ist das Bild für Reich Gottes für mich. Gott baut sein Reich mit den verschiedenen Talenten, mit den verschiedenen Möglichkeiten, die jemand hat, ein auf den anderen auf. Und wenn diese 22 Leute, die heute hier waren, und die meisten davon sind ja schon aktiv in der Gemeinde, aber so als Bild gesprochen, wenn die sich wieder genauso einsetzen, wie sie für sie eingesetzt wurde, dann wächst Reich Gottes. Dann können wir erleben, wie immer mehr Menschen erfüllt werden können von seiner Liebe. Sich selbst lieben können und zufrieden werden können und einfach Gottes Gnade erfahren können. Ich will nochmal aus dem Korinther diese drei Verse lesen und euch wirklich einladen. Denkt daran, wer sparsam sät, wird sparsam ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt den fröhlichen Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur für euch selbst genug habt, sondern auch reichlich Gutes tun könnt. Und Gott hat als Erster reichlich gesät. Gott geht in Vorleistung. Und das merken wir hier in dieser Gemeinde ganz sehr. Fühlt euch zu nichts gezwungen, aber eingeladen, euch voller Freude im Reich Gottes zu investieren, damit ihr selber genug habt und dem anderen immer noch was geben könnt. Weil Gott gut ist. Amen. Und Vater, ich bitte dich, dass du das in unserem Leben groß machst. Dass wir verstehen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du uns überschütten möchtest. Und dass wir aufhören, klein zu denken. Und dass wir aufhören, zu denken, wenn wir Sachen für uns behalten, dass es uns gut tut. Zeige uns, wie sehr du segnest, wenn wir in dein Reich investieren. Und lass uns das spüren und jeden Tag neu erleben, dass du da bist und jede Kleinigkeit, die wir in dein Reich investieren, vergolden wirst. Amen.